der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakovic.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, in unserer heutigen Episode die Schriftstellerin Angela Lehner begrüßen zu dürfen. Angela Lehner wurde 1987 in Klagenfurt geboren und wuchs in Osttirol auf. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaft in Wien, Maynooth und Erlangen. Für ihren Roman Vater Unser wurde sie mit dem Franz Tumler Literaturpreis, dem Literaturpreis Alpha, dem österreichischen Buchpreis für das beste Debüt 2019 sowie dem Rauritzer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet und sie stand auf der Longlist für den deutschen Buchpreis. 2023 erhielt Angela Lehner den Kulturförderungspreis des Landes Kärnten. Ihr aktueller Roman, erschienen im Hansa Verlag, trägt den Titel 2001. Ja, hallo und welcome, liebe Angela Lehner. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin gerade in meinem Coworking Space und sitze da in einem Proberaum, der gerade frei ist. Hinter mir steht ein Schlagzeug, neben mir Gitarre.
Ja, in Berlin, genau. Oder?
In Berlin.
Ja.
Genau.
Ja. Die erste Frage, die ich habe, stelle ich oft. Wie geht's dir zum einen und was geht dir so ganz allgemein durch den Kopf? Nicht im privaten, aber so im literarischen Sinn oder auch im politischen oder gesellschaftlichen Sinn.
Wie geht's mir? Heute geht's mir gar nicht so gut, weil ich habe gestern am Abend eine Mail gekriegt von meiner Bank, dass sie mein Konto gesperrt haben.
Aha.
Wegen Betrugsversuchen. Und jetzt sitzen wir da praktisch 3 Wochen vor Weihnachten gefühlt und mein Konto ist gesperrt.
Wow.
Genau. Also und jetzt habe ich heute bisher so ein Telefonat geführt mit meinem Bankbetreuer.
Ist mir lustig. Ja. Ist mir lustigerweise auch passiert, vor einem halben Jahr circa. Aber es ist auch gut, weil sie sich melden, ja. Und das ist manchmal, da kommen sie drauf, dass da, weiß nicht, 2 Millionen Daten gestohlen wurden und dann sperren sie es aus Sicherheitsgründen. Das Lästige ist, dass es oft wirklich lang dauert, bis das dann wieder irgendwie funktioniert.
Das stimmt. Aber ich finde auch tatsächlich, dass das so richtig, also vielleicht ein bisschen sinnbildlicher ist für das, was es heißt, eigentlich so Künstlerin oder Künstler im richtigen Leben zu sein, nämlich nicht, dass man in der Früh aufsteht und dann schaut man mal aus dem Fenster und dann, weiß nicht, horcht man Platten und hat's dann, damit man irgendwie in Stimmung kommt oder so, sondern es ist eigentlich, du bist halt ständig belastet vom richtigen Leben und belastet von Umwelteinflüssen, Finanzen, was auch immer.
Ja.
Und inmitten dessen versucht man dann noch immer irgendwie kreativ zu sein.
Yeah.
Und das, deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnbildlich für so Erwartungen. Ich gehe in meinen Coworking Space und schreibe einen Roman und Reality. Ich gehe mit einem Schnupfen und muss mit meiner Bank telefonieren und dann genau soll ich noch eine kämen ins Schreiben sind.
Ja, ich kenne das. Ich glaube auch, dass so Künstlerinnen und Künstler ganz allgemein kein besonders großes Talent haben in die Richtung. Also ich weiß es von mir. Mir ist es auch alles immer zu viel. Ich würde mich am liebsten nur irgendwo reinsetzen und in Ruhe mich konzentrieren, aber das Leben ist halt sehr, sehr oft wirklich anders. Und keine Ahnung, wenn man Kinder hat, wenn man Dinge rundherum zu tun hat, es bricht halt das Leben überall ein und man muss damit reagieren lernen.
Ich finde es ja oft so ein bisschen tatsächlich frustrierend, wenn dann so mal so gute Tipps hört von so, na, du musst es einfach fokussieren, ne? Wenn du es wirklich willst, Jürgen.
Dann schaffe ich es.
Dann nimmst du die Zeit für die Kunst. So, und ich finde, das sind aber oft so, wenn man das so durchblickt, also elitäre Ansätze, weil wer ist denn so frei von Verantwortung und finanziellen Rahmendingen und Umwelteinflüssen, ne, dass man so immer sagen kann, na, Hauptsache mehr Kunst.
Ja, ja. Naja, wir übersehen ja natürlich vieles auch historisch. Also viele der großen Autorinnen und Autoren, die wir kennen, die haben halt auch, tatsächlich waren die halt oft, sehr oft frei von all diesen Dingen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nicht nur in der Literatur, in der Kunst im Allgemeinen, glaube ich auch. Je nachdem. Und ja, da muss man dann halt immer schauen, wie es weitergeht oder nicht. Und vieles hat auch, glaube ich, zu tun mit so, mit dem American Dream, oder? Also das, was du auch gesagt hast, nur wenn du es willst, dann kannst du alles schaffen. Yeah. If you really, really want
yeah.
it.
Ja, also you wenn du dich richtig fokussierst, oder das, der American Dream für die Yoga-Bands-Leute ist ja das, mal wie heißt das, visualisieren, nicht visualisieren, sondern manifestieren.
Manifestieren, genau.
Manifestieren, ja, einfach, so. Einfach manifestieren.
Genau. Quantentheorie, alle mögliche Unsinn kommt da und verzahnt sich dann mit Esoterik und was auch immer. Ja, also das Universum ist ja immer offen, du musst nur die richtigen Frequenzen finden und
so. Da hast du einfach so, wenn dann zufällig blöderweise auf so ein Schiff im Mittelmeer sitzt, das untergeht, du hast nicht richtig manifestiert einfach.
Mhm, genau, oder du manifestierst dir einfach weg vom untergehenden Schiff, einfach woanders hin. Oder du musst nur die richtigen Frequenzen einstellen.
Also das ist, finde ich, schon echt vielleicht so, also Social-Media-Ding, ne, dass man oft so, so Dinge auch durchschauen muss erst. Also dass, wie soll ich sagen, so altbekannte Frotzen in einem neuen Gesicht daherkämen, mit einer neuen Maske daherkämen oder so eigentlich so viel Philosophien dahinter stehen, die man auch erst durchschauen muss, sozusagen.
Ja, aber ich glaube ja eigentlich, dass diese Menschen, die dann sowas betreiben, was auch immer es ist, ein Buch schreiben zum Beispiel oder einen Channel betreiben mit 20 Milliarden Followern, die es gar nicht gibt, aber dass die einfach ganz genau wissen, was sie tun. Also sie verdienen halt einfach Geld mit dem. Also so ein Ratgeber, glaube ich, der als Buch erscheint, der verkauft sich tausendmal besser als jeder Roman oder so. Ne? Und ich glaube, da gibt es Menschen, die haben da einfach keine Skrupel oder keinen Abstand und
oder funktioniert,
schreiben sie einfach.
Funktioniert, die kommen einfach von einer anderen Richtung.
Genau, ja. Ich glaube, dass das eher sowas ist und deshalb wird das mehr und mehr halten oder wird es einem Leben erhalten, was heißt einem Leben erhalten, ist es einfach erfolgreich. Das ist einfach der Punkt, glaube ich. Ja, da sind wir ein bisschen schon auch wieder bei der Literatur über Umwege, sage ich mal. Kannst du ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen, deinem literarischen Werdegang auch? Also wie hat sich das entwickelt bei dir?
Ja, mein literarischer Werdegang ist eigentlich eher so, dass ich immer gedacht habe, so, mir hat Literatur schon immer interessiert. Schon als Kind habe ich gern gelesen oder mich sehr viel so mit Geschichten befasst. Also ich bin eine Stunde lang vorm Fernseher gesessen. Ist ja ehrlich gesagt heute noch so, ich Fernseher lieber oder lies, bevor ich rausgehe oder so. Mhm. Also diese Narration hat mich schon immer sehr gefesselt oder ich habe sehr früh als Kind auch schon angefangen, Comics zu zeichnen, bevor ich habe schreiben können. Also es gibt so noch so aus meiner Kindheit eben so Comics, wo dann so ich versuche sehr unbeholfen als Zweitklässlerin irgendwie Sätze zu schreiben. So Geschichten und Narrative haben mich interessiert. Und ich habe aber irgendwie das so unerreichbar gesehen oder es war jetzt in meiner Familie nicht so angelegt, dass man irgendwie Künstlerin wird oder so. Oder ich hab schon Bücher irgendwo stehen gesehen, aber ich habe nicht gewusst. Ich habe immer gemeint, da muss halt irgendjemand kämen und sagen, so ich erlaube dir jetzt, dass du jetzt Schriftstellerin bist oder ich gebe dir jetzt es 101-Buch, How to be Autorin, irgendwie. Und das habe ich für mich irgendwie ausgeschlossen und ich habe immer schon gewusst, das ist halt sehr unrealistisch, dass man, und habe gewusst, man verdient nicht viel Geld und so. Genau, und deswegen habe ich mir das eigentlich selber nie erlaubt zu schreiben und habe das dann immer so ein bisschen kanalisiert, indem ich ein bisschen so, was weiß ich, Comics gezeichnet habe oder ich habe dann irgendwie journalistisch ein bisschen was gemacht neben Studieren. Ich habe dann schon Komparatistik in Wien studiert unter anderem. Es war aber eher mein, also muss ich schon sagen, eher so, dass man halt irgendeinen Abschluss einmal hat, weil ich nicht so genau gewusst habe, was sonst. Mhm. Aber ich habe während der Zeit nicht geschrieben. Mhm. Und dann, viel später, da war ich schon in meinem Master in Deutschland, in Erlangen habe ich da studiert, habe ich irgendwas kopiert. Und dann ist so irgendwie so ein Poster ausgegangen für so eine Studentenschreibwerkstatt. für die man sich halt bewerben kann. Das war vom Literaturhaus München. Die machen das, glaube ich, noch immer einmal im Jahr, wo die irgendwie das an verschiedene bayerische Universitäten aushängen. Und da kann man sich, können sich die Studierenden bewerben. Und genau, und da habe ich mir dann damals so gedacht, schau, das versuche ich jetzt. Das wird jetzt mein einer Versuch, Literatur zu machen. Und ich habe tatsächlich auch gar nichts in der Schublade gehabt. Also, wie lange ist das jetzt her? Jetzt haben wir 2024, es wird so 11, 12 Jahre her sein.
Mhm.
Also, abgesehen von dem Journalistischen oder so. Also, ich habe mich ja geschämt fürs Schreiben oder für diese Anmaßung, dass man so denkt, man kennt ja selber schreiben. Ich habe das irgendwie als peinlich empfunden bei mir selber irgendwie. Naja, und dann habe ich da irgendwie 2 Texte geschrieben, habe die dort eingereicht und bin genommen worden. Direkt. Also, das ist echt mein Glück, weil ich glaube, wenn die nachzukommen, ich meine, wir kennen das ja alle, dass wenn man bewirbt sich ja ewig viel. Also man ist ja immer Wettbewerbe, Stipendien, man ist ja eigentlich immer nur das Bewerben. Und auch wenn man jetzt 2 Sachen im Jahr kriegt, was ist ja schon super, sieht man halt einfach nicht die 20 Bewerbungen, die in Mischkübel landen. Noch immer übrigens bei mir. So, wo ich nicht irgendwo genommen werde. Genau, und da habe ich echt Glück gehabt, dass eben dieser erste Versuch, der sehr zaghaft war, dass ich da gleich angenommen worden bin. Da haben wir uns dann relativ regelmäßig über ein Jahr getroffen in so einer Studentinnengruppe. Und da war eine Lektorin von Kiwi dabei und ein professioneller Autor. Ja, und auch die Gruppe, die haben mich relativ gepusht und ich habe viel positives Feedback bekommen. Und ich habe dann eigentlich schon direkt von Anfang an, also ich habe das so lang zusammengehalten, dieses literarische Schreiben oder mir nicht erlaubt, dass ich eigentlich direkt von Tag 1 in dieser Schreibwerkstatt angefangen habe, Vaterunser zu schreiben. Also ich habe dann irgendwie immer neue Szenen geschrieben, da haben sofort eigentlich rückblickend muss ich so denken, wie lange der Roman vielleicht schon fertig in mir drinnen war. Genau, und hab das dann länger so nebenher gemacht, bin dann nach Berlin gezogen, nach meinem Studium und habe ganz normal gearbeitet. Und hab dann aber irgendwann hat sich's abgezeichnet, dass das Buch wirklich fertig wird und dadurch, dass ich halt immer nebenher ganz viel bei Wettbewerben oder Zeitschriften was eingeschickt habe, habe ich das Glück gehabt, dass Leute auf mich zugekommen sind. Also ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich selber habe mal eine Agentur suchen müssen, sondern ich habe einfach ewig viel bei Wettbewerben mitgemacht und wie das Buch fertig war, haben Leute dann noch gefragt. Und genau, und dann ist ganz geschickt ein Stipendium vom BMUKK damals noch reingekommen, dieses Startstipendium. Und dann habe ich so diesen berühmten Leap of Faith gemacht und habe dann mal Job gekündigt, obwohl das Buch noch nicht fertig war. aber ich war eben ziemlich sicher, weil ich schon eine Agentur gehabt habe, dass es was wert. Genau, und da bin ich dann praktisch ziemlich nahtlos in diese Berufsautorinnenschaft reingejumpt vor ein paar Jahren.
Wie lange hat das denn gedauert? Also wie lange hast du an dem Roman geschrieben, an dem ersten Vaterunser?
Wie lange hat das gedauert? Der ist 2018 rausgekommen, dann wäre ich so, was habe ich gesagt, wann habe ich den Aushang? Ja, vielleicht habe ich so 4 Jahre oder sowas dran geschrieben, ernsthaft. Also es ist, ich finde das immer so schwer zu sagen, wie lange schreibt man ein Buch, ne? Weil wenn ich dann sage, wie lange habe ich in 2001 reingeschrieben, damit ich die Masse gehabt habe, war ein Jahr. Und dann denkt man immer, boah, wow, krass, aber zu der Zeit war ich halt einfach Berufsautorin und habe keine Verantwortlichkeiten gehabt, außer zu schreiben. Und ich finde das dann immer so schwer, so überhaupt Aussagen zu machen, wie lange schreibt man ein Buch, weil, wie gesagt, Vaterunser habe ich halt neben meiner Masterarbeit und neben dem Arbeiten in der Nacht und am Wochenende viel geschrieben. Und dann habe ich noch mal ein halbes Jahr gehabt, wo ich mich dem habe widmen können. Aber ja, es wird so insgesamt ein Zeitraum von 4 Jahren wahrscheinlich.
Ja, vor allem ist ja manchmal schwierig, also bei mir zum Beispiel, wann definiert man, wann die Arbeit an einem Roman beginnt oder wann man die Arbeit an einem anderen Romanprojekt abbricht, weil es vielleicht nicht funktioniert oder keine Ahnung, es ist nicht mehr an selbst interessiert und was nimmt man von dem dann mit und fliegt es in ein neues Projekt ein oder so. Es ist auch immer so eine Entwicklung, die man manchmal hat oder die ich kenne von mir.
Ja, und was ist halt Schreiben überhaupt? Also ist Schreiben, dass man am Computer sitzt? Oder ist Schreiben der Moment, wo du irgendwie mit Kopfhörer auf der Straße dahin gehst und über was nachdenkst oder irgendwie gerade irgendwie auf dem Laufband bist oder sowas? Und also ich habe irgendwie Ich merke das ganz oft, dass ich, wenn ich irgendwo allein auf der Straße gehe, dann schalte ich mir Musik ein und dann glaube ich, dann geht es in meinem Kopf schon los. Und das merke ich dann oft, wenn mir Leute entgegenkommen und mich komisch anschauen. Und dann merke ich erst, dass ich so entweder mitrede oder Gesichtsausdrücke mache. Genau.
Ja,
Also ich
ich
glaube,
kenne das.
das ist auch dieses Ganze, was halt, also es gibt halt viel um diesen kreativen Prozess rum, was halt nicht der Moment ist, wo man am Laptop sitzt,
Ja,
irgendwie.
ich kenne das auch sehr, sehr gut von mir. Ich weiß aber, dass zum Beispiel viele Menschen überhaupt kein Verständnis dafür haben oder dass sie das überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, weil du Laufband oder so gesagt hast. Also mir zum Beispiel geht es so, dass ich oft, wenn ich überhaupt nichts mehr weiterkriege, laufen gehen ist super. Danach habe ich sicherlich während dem Laufen irgendeine Idee gehabt, die ich mir in irgendeiner Form merke. Ja, meistens spreche ich es dann ins Smartphone rein oder so und dann ist schon wieder was Neues da oder Entscheidungsfindung. Ja, irgendwie, wie entwickelt man einen Strang weiter oder was auch immer es ist. Ja, das ist
Ja, das ist
interessant, dass du das auch
so eine
sagst.
Hygiene vielleicht auch dieses, dass man nicht gleich irgendwie am Computer versagt, weil wir haben das nicht die griechischen Philosophen auch getan, dass die so diese philosophischen Spaziergänge gemacht haben und während, also dass die nicht einfach irgendwo gesessen sind, sondern sie haben halt, sie sind
Ja.
spaziert.
Und haben geredet.
Genau.
Hast du da Menschen, mit denen du das machst?
Ja, hin und wieder jetzt nicht irgendwie das, also ich habe halt schon einfach ein paar Freunde aus dem Betrieb auch und dann automatisch redet man halt auch über Kunst oder so und man geht halt öfter irgendwo dahin. Ich meine, wir alle haben während der Pandemie viel Gelegenheit zum Spazieren gehabt zum
Genau.
Beispiel. Genau, aber ich finde es schon bemerkenswert, wie oft so ein Perspektivenwechsel und wenn man über etwas kurz redet oder wenn man so einen kleinen Input kriegt. Also ich finde einfach so ein kleiner Perspektivenwechsel, wenn man einen so entdeckt oder irgendwas feststeckt, dass jemand sagt, aha, aber das oder ja, finde ich gar nicht schlecht. Also ich bin ja immer gern, also jetzt mache ich nicht mehr richtig bei Schreibwerkstätten mit, jetzt gebe ich dir eher so, aber ich habe das immer gern gemacht oder ich habe das immer sehr fruchtbar gefunden, dass jemand so einen kleinen Impuls einmal gegeben hat und dass man nicht so in sich selbst irgendwie so zum Wirbel wird. Irgendwie. Ja.
Ja. Ja, eben, weil du die Pandemie erwähnt hast, da hat sie das auch zum Beispiel bei mir sehr stark so heraus. Kristallisiert auch, oder es ist, ich habe mich ständig mit Freunden getroffen und wir sind wirklich klassisch haben Runden im Park gedreht und irgendwelche Dinge diskutiert, 2 Stunden lang. Das hat sich seitdem verstärkt und es ist geblieben. Das war vielleicht vorher in der Form gar nicht da, eigentlich,
Ja.
muss ich sagen. Ja.
Wie ist es eigentlich bei dir? Du hast ja 2022 dein letztes Buch rausgebracht, ne?
Genau, ja.
Und ist es, also mir hat das ein bisschen an den Fall von der Lisa Maria Kellermeier erinnert. Ist es Absicht oder ist es Weissagung deinerseits gewesen?
Nein, weder noch, weil es war eigentlich, die Idee war schon ein bisschen älter, einen Twitter-Roman zu schreiben, wobei mir die ganze Social-Media-Sache nur nebenbei interessiert hat, mir hat das Format interessiert. Und ich wollte eigentlich so einen existenzialistischen Roman schreiben und diese kurzen Absätze, in dem Fall 280 Zeichen, die ich mir dann auch beibehalten habe damals, verwenden, um so Fragmente, ja, Bewusstseinsfragmente mehr oder weniger zu schreiben. Und von dem ausgehend ist es gegangen und es hat mich auch deshalb interessiert, weil für mich nach wie vor und heute mehr denn je, Twitter, dieses Format, diese Art und Weise, wie man da schreibt und den ganzen Wahnsinn in die Welt bläst, mir hat einfach das interessiert, wie ich das literarisch umsetzen kann. Und die ganze Geschichte ist ja auch, mischt sich ein bisschen, ist ein bisschen so wie bei dir mit Vater Unser, wenn auch ganz anders gelagert. Was stimmt nicht, was ist Behauptung und so. Und das spielt ja da alles in der Welt eine wahnsinnige Rolle. Es war dann einerseits jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass Twitter aber auch nicht wirklich, es ist nicht wirklich wichtig, plötzlich weg war dann als Name sogar, ne? Kurze Zeit darauf. Aber es spielt keine Rolle. Es geht darum, wie kommuniziert die Menschheit über diese neuen Social-Media-Formate. Egal wie sie jetzt heißen mögen, egal welches Format es genau ist und wie viel Ideologie, wie viel Fehlinformation wird da in die Welt getragen. Ja? Und auch ich habe das jetzt oft gesagt, glaube ich auch im Podcast, aber ich sage es nochmal, einerseits ist Twitter oder fast die Verwirklichung einer demokratischen Idee. Wir alle können kommunizieren, wir alle können senden und empfangen gleichzeitig, wo man sich dann gedacht hat, ja, das wäre doch wunderbar. Das ist die Verwirklichung der Demokratie. Und jetzt sehen wir aber eigentlich, dass es dazu beiträgt, dass die Demokratie also in Gefahr ist, zumindest, wenn man jetzt die Diskurse, die alltäglichen anschaut. Und das waren so die Überlegungen.
Ich meine halt so, dass irgendwie so Twitter ist, war für mich immer, also mittlerweile gibt es eh schon wieder andere Sachen, aber ich bin da irgendwie nie so richtig angekommen. Ich habe da immer so einmal im Jahr versucht, einen Account zu machen, dann war ich so einen Monat dabei und war völlig überfordert und habe irgendwie so, das war mal irgendwie zu, das hat so was Competitiveness, irgendwie so ein Aspekt drin im Kopf, irgendwie das Leid so schnell so gemein werden, während so bei, also was ich halt noch immer mache, ist so Instagram hin und wieder, das ist irgendwie so mehr mein Tempo angepasst und wobei ja da auch jetzt keine Reels oder irgendwas mache, aber Twitter habe ich schon immer irgendwie, das hat schon immer so ein bisschen so einen dunklen Sog gehabt und genau, und ich TikTok einmal ausprobiert, das ist, glaube ich, das kann ich gar nicht, also das ist irgendwie, das würde mich einfach verschlucken, also ich würde einfach so irgendwie wie in einem Horrorfilm einfach nur noch auf dieses diesen Bildschirm schauen, und da habe ich aber auch richtig faszinierend gefunden, wie schnell das in Richtung Desinformation gegangen ist, also wie schnell, wenn man einmal, also zum Beispiel so eine meiner Inselinteressen ist Britney Spears, also alles, was mit Britney Spears passiert, interessiert mich einfach. Und irgendwie ist halt zwischendurch mal so Post gekommen und der Algorithmus hat sich's gemerkt und dann ist aber ganz schnell gekommen so Verschwörungstheorien, ob das jetzt noch die richtige Britney ist, ob die ausgetauscht worden ist, und dann sind ganz schnell ganz viele Verschwörungstheorien, aber auch in einer ganz krassen Geschwindigkeit so eingeprasselt, wo ich echt so gedacht habe, so what the fuck, also wenn man jetzt nimmer, wenn du den Moment nicht hast, weil du die Bildung nicht hast oder die Self-Awareness nicht hast, dass du sagst, what the fuck passiert da gerade, ich muss bin jetzt da irgendwo eingesteppt, ich muss da wieder rausgehen irgendwie, dann ist das ja richtig, dann ist man dem mal irgendwie ausgeliefert, wie das gerade passiert.
Ja, ja, und also da gibt es ja so viele Aspekte, eben den der Desinformation, der wird ja oft genannt. Ich glaube, wenn man dann wirklich auf sowas wie TikTok oder so ist, da ist ja das noch viel ärger. Ich bin da überall nicht. Ich bin übrigens auch nicht auf Twitter, oder ich habe einen Account, den ich nie genutzt habe, sozusagen. Also der ist tot, sollte man aussteigen. Vielleicht mal, keine Ahnung, ist vollkommen egal. Aber eben, was mir zum Beispiel da auch, also zwei Dinge, die mir jetzt, während du geredet hast, da eingefallen sind. Man braucht eine gewisse Extrovertiertheit, um das gut zu finden, die mir zum Beispiel fehlt oder die ich gar nicht haben will. Ja. Was mir auch immer gestört hat auf diesen Plattformen und bis heute massiv stört, ist, und ich glaube, viele Menschen machen sich das selbst gar nicht bewusst, man muss immer was inszenieren. Man muss ja immer, selbst die Empörung ist eine Inszenierung, und im Hinterkopf hat man schon, wenn ich mich richtig empöre, kriege ich die richtigen Social Credits oder so, in welche Richtung das auch immer geht. Ja. Das hat mir alles nicht nur wahnsinnig gestört, ich sehe das alles wirklich als Gift für unsere gesellschaftliche Realität. Und da habe ich mir dann auch gedacht, um noch kurz was zu dem Roman zu sagen, was ist, wenn da wirklich so, ich habe mir so eine Samuel Beckett-Situation vorgestellt. Ja, ein Mensch ist ganz allein, die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist dieser Twitter-Kanal mit dieser 280-Zeichen-Restriktion. Und aus dem raus geht es. Also auch da eigentlich die Idee wieder umkehren. Nicht, ich präsentiere mich der Welt und empöre mich über jeden und alles und behaupte alles, weil die Meinung ist das Allerwichtigste, sondern so ein Kommunikationskanal, der letzte noch bestehende, wo man in ein ungewisses Außen irgendetwas kommuniziert. So, solche Dinge waren es eigentlich, die mich da interessiert haben. Und genau, da fließt das alles ein. Auch Dinge, die ich bis heute, wenn wir uns jetzt anschauen, eben wieder die Wahlen in den Vereinigten Staaten, das ist alles ein Wahnsinn passiert, auch in Österreich. Ja, das hat alles wahnsinnig viel mit dieser Kommunikationsart zu tun, wo ich immer noch glaube, dass die Menschen so in der Steinzeit sozusagen dieser digitalen Realität sind. Ich glaube, man kann die super nutzen und sie kann ein großer Segen sein für die Menschheit. Im Moment ist es eigentlich das Gegenteil. Im Moment ist es eine Katastrophe, weil es ist so, als würde man einen Dreijährigen den Button für Atomrakete in die Hand geben. So. Also es ist
fürchterlich. Ja, und eine Freundin von mir hat ja gesagt, dass irgendwie Also was ja bei den Wahlen viel passiert ist, sind ja diese gefälschten KI-Sachen, ne? Dass dann irgendwie so Stimmen gefälscht werden, dass dann Taylor Swift irgendwie Befürworterin für Trump ist oder dann auch diese Videos, wo Menschen oder so pornografische Dinge, wo so bekannte PolitikerInnen irgendwie dargestellt werden und so. Und da hat eine Freundin von mir hat's irgendwie so formuliert, man merkt irgendwie, dass man das nicht verarbeiten kann. Also man kann so eine Sachen, diese hyperrealistischen Sachen, die nicht wahr sind, kann man irgendwie gar nicht mehr einordnen und auch dieses politische Storytelling, ne, was wenn man dann sich einmal so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie dann also dieses Marketing, Targeting während so Wahlen läuft und was Menschen sägen und was Menschen an Desinformation sägen, die aber wirklich authentisch ausschaut und die gut gemacht ist. Also natürlich, wenn du digital informationskompetent bist, du schaust, aber kann nicht jeder sein und da hat dann nicht jeder die Vorbildung so oder will auch nicht jeder sein. Und dann kommt, also das wird einfach zur Realität und gerade wenn man halt irgendwie, man muss sich ja die Frage stellen, ist es ja irgendwo die Realität? Ist es vielleicht gar nicht mehr die Realität, draußen auf der Straße zu gehen und mit einem Freund zu spazieren, weil eigentlich sitzen wir ja alle vorm Computer und kommunizieren über WhatsApp mit unserer Freund. Und da ist ja dann wieder dieses, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Also, und was ist denn die Wirklichkeit, dann, die da erzählt wird, ne? Und das ist so eine Überforderung. Ja.
Absolut, das ist wirklich absolut mein Thema zurzeit, weil da gibt es so viele Dinge zu sagen. Aber wenn du sagst, wie wirklich ist die Wirklichkeit, oder ich nehme dann immer diesen Begriff der Postmoderne her. Ja? In der Postmoderne haben die Philosophen und in weiterer Folge daran andockend die Unterhaltungsindustrie natürlich jetzt auf einer theoretischen, narrativen Ebene das alles in Frage gestellt. Und da finde ich es ja super und auch die Figuren, die dann auftauchen, wenn es jetzt eine Erzählung gibt oder einen Film gibt, finde ich gut. Die Philosophie, die sagt, naja, wir können unsere Wahrnehmung erweitern. Da sind wir ja fast schon wieder am Anfang unseres Gesprächs mit den Esoterikern, die da, was weiß ich, was behaupten, wenn du nur fest daran glaubst, dann wird sich's manifestieren oder so. All das hat sich da durchgesetzt. Und ich denke mir dann aber, da gibt es jetzt zwei Zugänge. Den einen, wo wir dann sagen, okay, das sind die Theorien, die sind verlockend, da lese ich drin, da kann ich vielleicht was rausziehen für mein Leben, für mein Denken. Oder man schaut sich dementsprechend Filme an oder liest Bücher und beschäftigt sich mit der Sache. Dann gibt es aber die Zyniker, diejenigen, die es vielleicht sogar ein bisschen falsch verstanden haben. Oder die rechten Politiker, die das genau jetzt übernehmen und extrem zynisch dabei einsetzen. Ja, und sagen, na Wirklichkeit, Alternative Reality, das alles. Weißt du, die wissen schon, dass es nicht ganz so ist, aber sie wissen, sie können die Menschheit dadurch vollkommen, ich weiß nicht, durcheinander bringen, verblöden, ja, und viele Menschen glauben es dann. Und das ist die ganze Zeit ja passiert, ja. Es ist so einfach in der Pandemie zum Beispiel, dann kommt plötzlich eine Impfung auf und alles, was man machen muss, ist einen Troll einsetzen, der in einem großen Forum schreibt, ah ja, mein Opa gestern Impfung, heute Schlaganfall, tot. Ja, schon sehe da bei, ich weiß nicht, wie vielen tausenden Menschen den Zweifel, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Und es geht halt so einfach, die Menschheit komplett zu verwirren. Und ich glaube, viele setzen das sehr, sehr gezielt und absichtlich ein, gerade jetzt in der Politik wieder. Und es ist nur mehr eine Mischung aus absichtlicher Desinformation und das alles in Frage stellen. Ja, ich frage mich ja wirklich, woher kommt das, dass man Realität, Fakten in Frage stellen kann? Weiß nicht, ist doch eigentlich vor 30, 40, 50 Jahren war das eigentlich, was soll denn das? Das waren
Ich
zwei,
glaube, das
vier,
Problem
oder?
ist tatsächlich, dass man diese soziale Ebene so sehr mit der Faktenebene vermischt. Also, dass sowohl in diesem persönlichen Gespräch, also wenn man mal so drüber nachdenkt, so mal an die Familienmitglieder oder Freundinnen oder vielleicht auch Politikerinnen, die, wenn man jetzt in Richtung Pandemie, wo man das Gefühl hat oder war es, die haben Desinformation verbreitet, dann ist es ja ganz oft so, dass die ja vorher keine unbeschriebenen Blätter waren. Also oft sind das einfach Menschen, die sowieso das schon immer gemacht haben und man hat wenn es jetzt ein Bekannter ist, ein gewisses soziales Verhältnis zu dem. Ist es jetzt der Bruder, wo man irgendwie das Verhältnis nicht gefährden will oder wo man es dann schon nicht anspricht oder so? Und oder ist es eh so ein Politiker, wo man sich eh immer aufregt und der ist es eh immer gewohnt, dass er sich so praktisch aus der Robin Hood zieht irgendwie? Und ich glaube, dass dann irgendwie an der Rolle er wieder Social Media einsetzt, weil das halt so sehr über das persönliche Inhalte promotet werden und weil Leute auch gar nicht mehr bereit sind, faktische Inhalte aufzunehmen. Also niemand möchte eine, wir kennen ja das eins zu eins auf Buchbesprechungen oder Analysen anwenden. Keiner mag einfach eine genaue Analyse lesen, die etwas auseinandersetzt. Menschen möchten emotionale Urteile lesen, möchten Zusammenfassungen, die in 5 Minuten aufnehmbar sind und erwarten sich das auch von der Politik. Und Menschen, die dann so scheinbar knackige Antworten geben, also alles, was ein Politiker, wie eine Politikerin reden darf, ist so in dieser TED-Talk-Manier. Du musst attraktiv sein, du musst eloquent sein, du musst ganz viele Stichpunkte haben und wenn du super ausdruckst und eine super Rede hast, dann bist du wahrscheinlich eine super Politikerin. Und wenn du in 5 Minuten das leicht zusammenfassen kannst, dass sich Menschen nicht bemühen müssen und leicht Antworten gibst, dann bist du eine super Politikerin. Und genauso habe ich im Moment oft das Gefühl, wird so Literatur behandelt. So. Und es gibt, finde ich, wenig Space für Langeweile oder wenig Space für einen genauen Blick. Also, dass man irgendwie sich so mal überlegt, es gibt nicht gleich Helden und Feinde, sondern irgendwie in komplizierte Gebiete kann es einfach erstmal nur einen genauen Blick und eine Analyse geben. Und vielleicht ist einfach das, was eigentlich Politik bräuchte oder generell Disziplinen, die sich mit Inhalte befassen, dass sie sich Zeit nehmen können und dass man sich Zeit nimmt, mit irgendwas zu befassen, ohne direkt mit einer Lösung daherkommen zu müssen und ohne direkt als Person sich irgendwie darstellen zu müssen,
Genau.
sondern einfach, dass man sich mit einer Sache genau auseinandersetzt und am Schluss vielleicht rauskommt mit einem so, ich weiß es nicht. Also für mich, wenn man jetzt bin ich wild hin und her gesprungen, ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwie folgen kann zu dem, was ich gesagt habe, aber ich
Also
habe ein
ist ja
aktuelles
gut.
Beispiel. aktuelles Beispiel für mich ist jetzt, aus, wenn wir bei der Literatur mal bleiben, jetzt kürzlich vor einem Monat war jetzt die Geschichte mit dem Deutschen Buchpreis 2024. Martina Helfer hat ihn gewonnen. Clemens Mayer ist aufgestanden und hat gesagt: Alles Wichser, ich bin der Geilste, ciao. Und ich finde es so richtig, ja, ich finde, es erzählt einfach viel über die Verfasstheit der Gesellschaft, wenn man einfach jetzt sich anschaut, so wie Menschen darauf reagieren oder wie Gruppen darauf reagieren oder wie Menschen denken, wie sie sich dazu verhalten müssen. Und dass auch irgendwie jeder denkt, er braucht eine Position dazu und er war es auf jeden Fall. Entweder, na, der Meier, er hat eh recht, oder na, er ist eh verkannt, oder na, er ist eigentlich ein Sexist. Und na, und das Buch war nicht gut und das Buch war besser, aber es gibt halt kaum jemanden, der irgendwie einfach sagt so, ich weiß es nicht. Also ich bin irgendwie, ich bin einmal so, ich habe über das so länger nachgedacht und habe mir so gedacht, wow, ich kann die Sache, für mich ist es auf jeden Fall, dieser Vorfall oder dieser Fauxpas ist für mich halt einfach eine Geschichte, die man multiperspektivisch anschauen kann und es gibt keinen Gewinner. Und du kannst die Geschichte von allen möglichen Seiten erzählen. Und ich finde es aber eigentlich, wenn man eigentlich jetzt sagt, man ist im Literaturbetrieb und man möchte in irgendeiner Form intellektuell sein, finde ich es eigentlich lächerlich, dass man das so sagt, ja, ich kann da so eine Position beziehen. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, wer der Böse ist.
Ja,
So.
darüber haben wir, genau, darüber haben wir eh gerade auch schon gesprochen. Das ist ja wieder eine Demonstration. Sehr, sehr oft laufen diese Kommentare ja dann auch entweder über Interviews oder über Social Media Kommentare. Und da geht es auch wieder darum, dass, glaube ich, im Hinterkopf die Menschen, die kommentieren und Position beziehen, auch ihr Publikum im Kopf haben, die dann alle nicken und sagen, ja, der hat recht. Oder eben, die hat recht oder so halt irgendwie, ne?
Ja, oder und ich bediene mein Bubble. Ich weiß eh schon, was die
Ja.
Mehrheitsmeinung ist. Ich weiß jetzt, wenn ich jetzt dann sage, sage, okay, ich weiß die Lösung, er ist ein Sexist und ein Arsch. Mhm. Und ich weiß, 200 meiner Follower werden das gut finden, wenn ich sage, dann sage ich es. Ich stehe gut da.
Ja.
Der Sache hat es eigentlich nicht gedient, dass man eigentlich sich mit der Sache auseinandersetzt. Mhm. Genau, und ich finde das, ja, Entschuldigung.
Nein, passt schon. Was halt
genau, und ich finde, dass Literaturkritik ja so oft abläuft, dass es eigentlich eher so dieses so, lass uns zu definitiven Aussagen kämen.
Ja.
Lass uns sagen, also wo ich ja allergisch bin bei Literaturkritik, ist Superlative. Mhm. Also
genau,
dieses so, das beste Buch vom Herbstprogramm.
Mhm.
Das Beste.
Ja.
Das Allerbeste.
Ja, genau. Eben, das ist halt alles dieses Spiel. Aber eben, was sie halt irgendwie sieht, wenn man versucht, das wirklich einfach vergleichsweise neutral jetzt zu betrachten. Also mich interessiert dann zum Beispiel an dem Thema, wie die Mechanismen ablaufen. Ja? Und dass natürlich jetzt der Clemens Mayer im Grunde mehr Publicity hat, mit Abstand mehr Publicity hat, aufgrund dessen, ob er das beabsichtigt hat oder nicht, ist vollkommen egal. Aber alle reden über ihn eigentlich und ich weiß es nicht, was das dann halt für ein... Es ist leider so banal, was das für ein Verkauf bringt oder nicht. Ne? Das ist halt etwas, wo ich mir dann denke, ja, das ist so wie, nicht um das jetzt vergleichen zu wollen, aber ich glaube, der Donald Trump weiß auch ganz genau, auch die schlechteste Meinung und Werbung, wenn sie nur oft und oft genug verbreitet wird, bringt mir was, ist halt einfach ein Vorteil. Ne? Ist einfach, ja. Ich bin immer da, alle reden über mich, ich bin immer im Geschäft sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen der Mechanismus und da kritisiere ich nicht die Menschen, die das da drin machen, sondern wirklich diese eigentlich komplett nur mehr auf einer, ich sage das jetzt auch nicht gern, weil ich jetzt, aber so auf einer, das ist nur mehr eine kapitalistische Verwertungslogik und jedes Mittel ist recht, um zum Erfolg zu kommen. Ja? Das ist schon fast vom System intendiert, dass man das so macht. Dann. Und eben, wenn du auch sagst, das Beste, das Größte, das Tollste, da geht's ja, das ist ja auch nichts anderes als die Werbetrommel schlagen. Im Endeffekt.
Es ist halt so ein Selbstzweck. Also man sagt ja was zum Selbstzweck. Man trifft sich für politische Diskurse oder für literarische Diskurse, man trifft sich, um seine Konturen zu schärfen nach außen hin, um irgendwie sein Image zu schärfen.
Mhm.
Und ich finde tatsächlich, dass ich würde sagen, verlernt haben, aber ich glaube, ich bin zu jung, dass ich sage, wir haben als Gesellschaft irgendwas verlernt.
Mhm.
Aber ich glaube tatsächlich so, dass es eigentlich wichtig war, dass man so miteinander nachdenkt in Gespräche.
Mhm.
Also, dass es nicht immer um dieses geht, so, ich stehe für dies und das und Hetzern treten wir gegeneinander an in Form eines Debattierclubs und ich werde beweisen, dass jetzt das Buch ein Schaß ist, weil, sondern dass man einfach miteinander nachdenkt und dass man verschiedene Aspekte beleuchtet und so Perspektiven erweitert irgendwie in solchen Gesprächen. Und irgendwie, das muss ich echt sagen, dass ich sowas so ein bisschen insgesamt vermisst. Bei vielen, also auch wenn es um Filme geht, um Bücher, um Gespräche, generell so dieses nicht plakative, dieses nicht Verkaufding, sondern einfach mal so sich irgendwas annähern und am Schluss aussteigen mit so, boah, wir haben es echt ganz viel analysiert, wir haben ganz über ganz viele Aspekte, wir haben irgendwie das in alle Richtungen gedraht und am Schluss kann man sagen, wir haben uns dieser Thematik genähert. Aber wissen tun wir es nicht.
Weil, wie gesagt, alles durchgetaktet ist, glaube ich, weil es ja auch darum geht, ja, wie viel, du hast jetzt 20 Sekunden oder in irgendeiner Show oder in irgendeinem Radiointerview, okay, bis zum nächsten Track, den wir abspielen müssen, haben wir jetzt noch 20 Sekunden, da reden wir jetzt noch schnell über das und das. So, es geht halt immer so ab und diese Logik ist immer so. Und dann ist die eigene Logik, wenn man sagt, was bringt mir, wenn ich das sage, was bringt es mir, wenn ich das sage, wie vorsichtig muss ich irgendwo sein? Also ich muss sagen, ich bin jetzt wieder bei deiner Literatur, ich finde es super, wie wir miteinander reden, weil eigentlich alles hat auch mit deiner Literatur zu tun, ein bisschen, oder vielleicht auch mit meiner, auf jeden Fall. Und gleichzeitig reden wir auf eine Art und Weise, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es lebendig wird. Und ich habe zum Beispiel bei deiner Literatur, bei deinen beiden Büchern, die ich jetzt gelesen habe, denke ich mir, das strahlen auch deine Texte aus ein bisschen. Also du bist dann politisch, deine Bücher sind total politisch, finde ich, beziehen sich immer auf diese Situation, wie leben die Menschen, was machen sie, wie passiert das Ganze. Und du scheust dich aber zum Beispiel, das wollte ich dich eh fragen, du scheust dich ja oft nicht, sehr viele, was weiß ich, auch Worte zu verwenden, die dann diese Figuren verwenden, wo man heute auch weiß, also wenn das jetzt jemand einen falschen Blick drauf hat, dann könnte ich auch Schwierigkeiten bekommen oder so, auch wenn ich das selber als Autorin ja gar nicht mein, aber da ist ja schnell der Shitstorm da, oder? Hast du dir das je überlegt bei dir? Oder ist da in die Richtung irgendetwas passiert?
Genau, also das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Ich glaube, du beziehst dich jetzt auf 2001. 2001 ist ja eben, spielt in 2001 bei einer Jugendgruppe in Österreich am Land. Das ist so eine Gruppe Jugendlicher, die sehr viel Hip-Hop hören und in die Hauptschule gehen und einen entsprechenden Wortschatz verwenden, der irgendwie zu ihnen passt und der war zu der Zeit passt und zu dem Land passt. Also das ist ja eine Situation, wo Haider ja noch am Leben war, wo irgendwie der Ortsdorfelkonflikt gerade erst war, wo irgendwie Kurz oder gerade der EU-Beitritt war. Also da ist ja eigentlich einiges los gewesen und ich würde sagen, so auch einiges an Rassismus und so weiter. Und das spiegelt sich auch in der Sprache. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich meine Figuren reden lasse, wie sie wirklich reden würden. Und das hat bei 2001 dann auch beinhaltet, dass die sehr viele verletzende Begriffe verwenden. Da wird das N-Wort, das Z-Wort verwendet, da werden homophobe Begriffe verwendet, ableistische Begriffe verwendet. Und das war für mich und für meinen Verlag erstmal gar nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, weil ich ja als Person sehr in diese Diskurse drin bin. Und wenn ich selber sprich oder so, mir ist es sehr wichtig, da sehr vorsichtig zu sein und nicht verletzend zu sein. Und deswegen, und es hat da einen harten Bubble-Diskurs, sage ich mal, gegeben in dieser Zeit. Darf man das verwenden überhaupt oder nicht? Und auch das ist ja einer dieser Diskurse, der gerade jetzt künstlerisch, finde ich, nicht entschieden ist. Und ich persönlich habe mich dann dafür entschieden, so in der Kunst müssen meine Figuren das verwenden, weil ich einfach klar machen will, in was für einer Gefahr wir uns jetzt befinden, weil es ein bisschen parabler ist. So, schau's mal, wie vor 20 Jahren unsere Sprache war. Das sind Leute 20 Jahre her. Wir sind jetzt gerade in ähnliche Situationen. Lasst uns aufpassen, wie schnell es irgendwo hingeht. Ich habe versucht, an viel zu erinnern und eben mich dann einerseits künstlerisch dafür entschieden, so, es muss wirklich diese harte Sprache enthalten, weil ich mich bei der Recherche selber erschreckt habe. Weil ich habe da halt viel zum Beispiel so Original-Haider-Zitate gelesen oder ich habe halt viel so alte Standardausgaben. Da hat es digital noch relativ viel gegeben, die sind dann irgendwie in viele Bibliotheken noch 20 Jahre verfallen. Also ich weiß nicht, wie viel man da jetzt noch einsehen kann, aber ich war wirklich überrascht, wie viel rassistische Sprache einfach vor 20 Jahren verwendet worden ist, wie viel wir uns eigentlich gebessert haben. Und mir war das wichtig, das zu sagen. Und gleichzeitig, was aber noch der viel wichtigere Antrieb ist für mich, ist, dass ich im Endeffekt meine Figuren nicht bevormund. Also ich lasse die halt reden, wie sie reden würden. Und es ist bei mir ganz viel so, ich fühle mich eher beim Schreibprozess so als als wäre ich einfach so die Assistentin von meinen Figuren. Also ich habe so manchmal das Gefühl, manchmal trage ich ja gar nicht so viel bei, sondern ich schreibe halt mit und mache Notizen zu dem, was die sagen. Und das wird halt für mich alles gar nicht mehr so, also dieses Grundprinzip, dass sich für mich Bücher aus der Stimme der Figur heraus entwickeln, wird für mich halt nicht mehr funktionieren in dem Moment, wo ich meiner Figur diktiere, sie muss so und so reden oder sie muss irgendwas einhalten. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel, schreibe ich gerade ein Buch, wo es halt eine Figur gibt, die innerhalb des Buches so praktisch das Sternchen verwendet, weil es halt zu ihr passt und weil sie es halt machen wird und weil sie sich so entwickelt hat. Und das ist zum Beispiel auch für mich sowas und wo ich weiß, ich werde mit dem Verlag wieder drüber diskutieren, okay, wie lesbar ist das, dass wir das in einem literarischen Text verwenden. Aber ich merke halt einfach, okay, für die Figur ist es aber authentisch, es passt zu ihr, es passt zu ihrer Geschichte. Und dann ist es für mich eigentlich so, dass ich halt die Figuren machen lasse.
Ja, da gibt es aber ein paar Fragen jetzt, die ich habe. Zum einen, also das heißt, der Text, an dem du jetzt schreibst mit dem Sternchen, der ist dann durchgehend so, dass das überall verwendet wird.
Ich glaube nicht überall. Aber tatsächlich die Person, die erzählt, verwendet. Und ich habe am Anfang so gedacht, ja, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich verwende es halt im Alltag, wenn ich so normal rede. Einfach, wenn wir jetzt einen Kaffee trinken gehen würden, dann verwende ich praktisch dieses Sternchen, wenn wir reden. Und ich habe mich so dran gewöhnt. Und deswegen glaube ich, fällt es mir beim Schreiben auch nicht so schwer. Und wie gesagt, es passt eben zu der Figur. Und das ist aber, das finde ich halt dann lustig, dass man dann auffällt, es kämen ja andere Figuren vor, die verwenden es teilweise nicht. Also es ist nicht eine Entscheidung fürs Buch, sondern es ist immer so eine Entscheidung für die Figur und wie präsentiert die sich mir und wie dadurch, dass ich das Gefühl habe, so ich schreibe nieder, was die sagt, muss ich mich so ein bisschen unterordnen, so wer die Figur eigentlich ist und was die verwenden wird.
Okay.
Und
Ja,
da, wer bin ich? Das finde ich fast ein bisschen frech, also darin dann so meiner Figur zu diktieren, du hast immer diese
okay.
Schreibweise oder diesen Wortschatz oder was auch immer.
Was, wie vermischt sich oder wie siehst du dieses Spannungsverhältnis autobiografisches Denken und Vorgehen und Sprechen und Literatur zum einen und zum anderen sind nicht auch all deine Figuren im Endeffekt reduziert aufs Wesentliche, auch du in irgendeiner Form? Sind es nicht einfach Erfindungen von dir, wo natürlich Echos aus der Vergangenheit da mitschwingen, aber die Interpretation ist ja, und auch die Art und Weise, wie du die Sprache formst, ist ja dann doch auch immer deine, oder?
Ja, genau. Also das ist so, das finde ich also so richtig so eine Frage, die ans Eingemachte geht, wo die man ja wirklich so, boah, Schriftstellerinnen stellen kann oder wo ich schon so auf irgendwie in einer Bar gesessen bin mit Leid, wo ich Leid habe schon schreien gehört und wo ich selber schon irgendwie richtig bei Interviewfragen damisch geworden bin. Also diese Autobiografie-Unterstellung.
Ja,
Das ist
ja.
ja, also es ist ja, wenn man so Literaturwissenschaft studiert, lernst du im ersten Semester, liest mal diesen Text, der irgendwie heißt, der Autor ist tot, ne? Und wir gehen davon aus, wir sprechen nicht ständig über die Biografie des Autors, sondern wir reden über die Inhalte und den Text, ne? Und nix, wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwas mit dem Autor selber zu tun hat. Und ich habe dann festgestellt, also ich bin auch davon irgendwie ausgegangen, dass es so sein wird und war dann fuchsteufelswild, wenn die Autobiografie-Unterstellungen kämen sind. Und habe alles von mir gewiesen immer so und habe das irgendwie ja immer oder empfinde es teilweise schon als unseriös, wenn es zu sehr irgendwie kapriziert wird in der Richtung. Aber ja, auch da bin ich mittlerweile, habe ich mich so ein bisschen verändert oder mein Standpunkt dazu. Weil ich glaube wirklich, dass es nicht stimmt, dass meine Texte nichts mit mir zu tun haben. Ich finde, was mich noch immer ärgert oder was ich ärgerlich finde, ist, wenn man halt so 4 Jahre an einem Buch und Figuren arbeitet und dann kämen Leute zu dir und sagen so, Ma, es tut mir leid, dass dein Papa so gemein war.
Ja, das ist
Oder ist
ja.
der, keine Ahnung, oder der, weiß nicht, irgendwo hat einmal einer dann irgendwie mir so völlig. Also manchmal ist es wirklich auf so eine unseriöse Weise gestellt, diese Fragen, dass ich mir denke, so, warum habt ihr so eine gut bezahlte Stellung bei der Zeitung, wenn ihr so depperte Fragen stellt? Also es ist dann wirklich so, dass dann so beim zweiten Buch dann einer mal so ganz unverständlich gefragt hat, ich weiß nicht, jetzt kommt wieder ein Bruder vor. Beim ersten Buch war der aber so und beim zweiten Buch ganz anders. Und die Schwester ist auch ganz anders. Ich weiß nicht mehr, wie ich es interpretieren soll. Und dann bin ich halt immer so, dass ich immer so denke, ja, weil es ein Text ist, weil es ein Text ist. Bleib im Text, das hat nichts mit mir zu tun, es ist nicht mein Leben. So, und ich glaube, das ist halt, es gibt halt so diese grundsätzliche Beleidigung, die man da, glaube ich, fühlt als Autorin, wenn man halt sehr viel an etwas gearbeitet hat und jemand kommt dann einfach und sagt, ja, du hast ja sicher dein Leben niedergeschrieben. So,
Ja,
also
das ist.
das habe ich, das muss ich zugeben, das habe ich auch und da kann man mir ärgern. Aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so radikal, weil ich mir so denke, so, ja, natürlich haben meine Bücher was mit mir zu tun. Natürlich. Ich werde nicht demnächst irgendein Buch schreiben, das irgendwie AfD-SympathisantInnen gefällt. Es wird vermutlich nicht passieren, dass ich so eine Inhalte produziere, weil schon irgendwie sich meine Haltung irgendwie widerspiegelt oder weil ich versuche, mich mit Themen zu beschäftigen. Oder irgendwie, oft ist ja so die Animation, dass man entdeckt, eine geht da irgendwas, was die wirklich bewegt. Also zum Beispiel jetzt in meinem aktuellen Text, den ich schreibe, geht es ja unter anderem um Femizide. Und ich weiß ja wirklich, dass da einfach bei mir da in Berlin in der Gegend was passiert ist, auf einer Straße, auf der ich öfter unterwegs bin, über das ich viel nachgedacht habe, und was mich erschüttert hat. Und wirklich aus dieser Erschütterung heraus sind dann so diese ersten Textfragmente entstanden. Und natürlich ist diese Erschütterung meine Erschütterung. Oder bei Vater Unser war sie noch so, das ist jetzt von einem ernsten Thema zu einem unseriösen Thema, war sie, dass ich ganz am Anfang bin ich einmal in einem Zug gesessen und wollte schreiben. Für diesen Roman, und dann hat mich irgendwie so eine Schulklasse so extrem genervt und ich bin immer wütender worden und habe das so niedergeschrieben. Und das waren dann so Fragmente, aus denen heraus Eva Gruber erwachsen ist. Genau, und deswegen, natürlich hat es was mit mir zu tun und am Anfang stehe vielleicht ich oder stehen Aspekte von mir und so. Aber ich glaube, Menschen vergessen teilweise, wie viel Arbeit in so einem Buch drinsteckt. Also wie viel das halt wirklich so jede Szene 200 Mal durchgearbeitet ist und verändert ist und so eine Person entwickelt worden ist. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich glaube, es gibt überhaupt keine Authentizität in der Literatur, sogar wenn man es wollen würde. Also ich glaube sogar, wenn ich hingehen würde und sage, ich schreibe dir meinen letzten Samstag auf. Mit meiner Stilsprache oder was auch immer, dann wäre das schon verfälscht. Und die Frage ist überhaupt, was ist denn wahr? Wie schreibt man einen authentischen Text und was wäre dann autobiografisch? Und wer kann autobiografisch überhaupt erzählen? Also ich glaube, im Grunde ist dieses von sich selber erzählen nicht möglich, aber auch nicht vermeidbar.
Die Sache, die mich interessiert hat, wenn ich mir jetzt eine Figur erfinde und der eine Sprache überstülpt, ist es doch meine Vorstellung, wie der sein soll, denkt und spricht oder die. Ja? Und nicht irgendeine tatsächliche reale Figur im Außen. Und darauf will ich immer hinaus bei so einer Frage. Ja, also was ist, weil darum geht es ja auch ein bisschen, weil du hast ja dann auch den Tod des Autors genannt. Der Tod des Autors ist ja auch irgendwie eine Katastrophe, auch für die Literatur, finde ich, weil er die Literatur vollkommen uninteressant macht. Das Interessante wird ja erst, kommt ja erst dann, wenn es eine Figur gibt, einen Menschen gibt, einen lebendigen
Da
Menschen,
sind wir wieder bei
der
der
das
Frage, wer
macht.
spricht?
Genau, wer spricht? Eben, das war die ursprüngliche Frage auch in Bezug auf diese autobiografischen Punkte. Nicht die tatsächlichen Begebenheiten, familiäre Situation oder was auch immer, sondern wer spricht in deinem Kopf, wenn du dir deine Figuren
Also meine
imaginierst
Figuren
und
sprechen
entwickelst, ja?
ganz
Aber das.
eindeutig meine Figuren, aber ich finde es ja nicht immer einfach, dahin zu kämen. Also ich muss mir die Figuren ja erst erschreiben und jetzt zum Beispiel beim aktuellen Projekt bin ich lange nicht reingekommen, habe jetzt echt jahrelang gebraucht, bis ich irgendwie bei der Geschichte richtig angekommen bin oder bei dieser Hauptfigur. Und jetzt, wo ich sie irgendwie so ein bisschen greifbarer habe, kann ich ja besser zuhören. Also sie braucht dann so Konturen und dann spricht sie. Aber sie spricht innerhalb meiner Möglichkeiten. Mir fehlt Humor einfach, mir fehlen Dialoge, Monologe einfach. Und dann gibt es wieder Dinge, wo ich eher Defizite habe. Und innerhalb dieses Möglichkeitenraums entsteht dann diese Figur und muss sich halt irgendwie bewegen.
Aber ich finde, dass sich das zum Beispiel bei dir alles super zusammenfügt. Und zum Beispiel, und das meine ich jetzt im allerbesten Sinne, deine beiden Bücher, die haben einen Sound, einen Grundsound, eine Grundstimme, ja, wie man sie von den großen Autorinnen und Autoren kennt, ja. Und das ist das Allerwichtigste, den hast du entwickelt. Und innerhalb dieses Grundsounds kommen dann deine Figuren. Die können so und so sein, so und so. Aber es ist immer ein straighter Sound, der durchgeht. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste und Allerbeste. Also das ist eigentlich für mich das höchste Ziel in der Literatur, sowas zu haben, ja. Aber der ist auch da. Und das ist dann wiederum dein Sound sozusagen.
Das freut mich voll zu hören, danke. Es
Ja.
erheitert mich sehr oder erfreut meinen Tag. Aber ich finde es auch, also wir müssen ja davon ausgehen, dass das vielleicht auch Leute hören, die überlegen, kann ich ein Buch schreiben? Also die jetzt so Little Angela sind und sich so denken, kann ich überhaupt ein Buch schreiben? Ich finde, das ist ja wichtig für die Leute, die andere Seite zu kennen, nämlich, dass sich, wenn ein Text, also zum Beispiel, ne, wenn man sich jetzt denkt, boah, Hier war super, Angela Lehner. Sound, Speed, alles drinnen. Die schreibt es sicher mit Leichtigkeit. So ist es aber
Ja,
nicht. So,
absolut
das,
nicht.
ne,
Ja.
das, und das, ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig für angehende Autorinnen oder Künstlerinnen zu wissen, dass sich nicht alles, was sich dann irgendwie so flowmäßig liest, irgendwie flowmäßig mir von der Hand gibt. Und ich muss gerade sagen, so 2001, das habe ich halt einfach so während Corona irgendwie geschrieben. So, und das ist mir sehr, ich habe so ganz viele andere Gedanken im Kopf gehabt und ich habe da sehr meine innere Schreibsoldatin aktivieren müssen. Und habe mir ein bisschen durch den Text geprügelt und in den Text reingeprügelt. Und ich finde, das sind halt zwei Aspekte, dass man halt einerseits, so wie ich schon gesagt habe, dass man versteht, dass man Text auch machen darf. Also man darf wirklich sich an Text zurecht meißeln und besser machen. Man muss nicht das Genie sofort auf die Seiten bringen. Man darf daran arbeiten. Und genau, und man kann auch irgendwie einfach wirklich diese Schreibsoldatin aktivieren. Man kann einfach, wie, es ist ein Handwerk. Man macht es mit Disziplin, man macht es immer wieder und man bemüht sich extrem und man verbessert es und viel schmeißt man weg. Und das gibt ganz viele Szenen, wo ich da noch Bauchweh damit habe, die dann nochmal funktionieren. Und genau, ich glaube, das ist irgendwie so ganz wichtig für angehende Autorinnen dann zu wissen, dass man selber oft sogar mit Texten, die dann schon irgendwie prämiert sind, noch hadert. Also ich nehme mir teilweise so Vater Unser in die Hand, schlag das auf und denke mir, wow, wie peinlich dieser Satz. Und jemand anderer denkt sich
Ja.
das vielleicht gar nicht. Oder man weiß,
Ja, na.
wie lange man gebraucht hat, bis
Ja.
man irgendwie einfach die Geschichte zusammengefügt hat. Oder bei mir, ich habe immer so diese Momente zwischendurch beim Schreiben, wo ich dann ziemlich tief drin bin und dann werfe ich die Nerven weg. Dann denke ich so, ah, schaffe ich das jetzt noch, die Geschichte zusammenzukriegen oder nicht?
Ja.
Und also es gibt wirklich sehr viele so Verzweiflungsmomente beim Schreiben. Und genau, und ich glaube, also ich bin da auf jeden Fall nicht frei davon, dass man das auch noch über 10 Jahre professionell schreiben, dass es mir oft, dass ich mit sehr viel Unsicherheiten zu tun habe.
Absolut nicht, aber ich glaube ja zum Beispiel, dass der Hinweis, einen eigenen Sound zu entwickeln, handwerklicher wäre. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mit angehenden Autorinnen redet oder, keine Ahnung, sich austauscht oder was auch immer, dann ist der Hinweis darauf, also das wäre da Augenmerk drauf zu legen, das zu shapen, ja, das ist ja wie diese Sprache, wie eine Skulptur, die man erst rausmeißeln muss, sozusagen, damit sie funktioniert. Oder auch in der Musik kenne ich es halt sehr gut. Also man muss sich halt überlegen, irgendeinen eigenen Sound zu finden. Und da gibt es halt dann die unterschiedlichsten Kategorien dafür. Ich würde sagen, dass da alles mit eine Rolle spielt. Bei dir dein spezifischer Blick, der Humor, ganz, ganz stark auch, glaube ich, der diese Figuren immer dann halt, diese Protagonistinnen eigentlich auch immer, den die haben, ja. Der ist zum einen sehr ähnlich und unterscheidet sich natürlich durch die Art und Weise, wo sie platziert sind und in welchem Lebensumfeld sie bewegen natürlich. All das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Also das passiert nicht von selbst oder man schüttelt so aus dem Ärmel, sondern das muss man als sie bewusst machen, bewusst einsetzen. Und wenn man dann Glück hat, entsteht irgendwie dieser eigene Sound, der das dann so interessant macht, finde ich.
Ja, und ich glaube mal, also es ist vielleicht nicht der schlechteste Tipp, doch dann in den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also es ist durchaus so, dass ich da am Anfang verschiedene Sounds dann nochmal ausprobiert hat oder dass ich mir so gedacht habe, so, ah, das immer das Dahingelabere. Also ich selber habe das dann irgendwie erstmal gar nicht als so wertvoll empfunden, wie ich schreibe und habe versucht, mir so artifiziell was anderes anzueignen und das ist aber immer gar nicht so gut angekommen. Also ich glaube, es ist so gar nicht der schlechteste Hinweis, wenn man überhaupt einmal erst sich wo einfindet, dass man schaut, was fällt mir denn leicht, was kann ich denn gut und das zu machen und nicht unbedingt jetzt das zu machen, wo man so denkt, wenn ich jetzt so schreibe, dann wäre ja bestimmt intellektuell sehr hochtrabend wahrgenommen. Oder ja, vielleicht ist das auch die Stärke, dann kann man es ja machen. Aber genau, einfach das. Und wenn es, zum Beispiel, wenn es Fantasy ist ja super, wenn Fantasy ist eh super, wenn es gut geschrieben ist oder wenn es ein Liebesroman ist. Das, was einem leicht von der Hand geht, als erstes einmal machen.
Du hast ja auch für die SFD, für die Schule für Dichtung, vor kurzem eine Online-Klasse gemacht zum Thema Wut. Was mir sehr gut gefällt auch. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie es dazu gekommen ist, dass du das genau das Thema gewählt hast und wie dann die Klasse abgelaufen ist?
Genau, wir haben uns so ein bisschen hingearbeitet, der Nikolaus Mahler und ich, zu dem Thema. Ich wollte, glaube ich, am Anfang so eine Kritikerschmähung machen, also dass praktisch die SchülerInnen irgendwie Schmähbriefe an die KritikerInnen schreiben und so weiter, aber es war ein bisschen alles zu sehr um die Ecke gedacht und dann haben wir gedacht, na, wir machen einfach Wut. Und man konnte dann irgendwie in jeder literarischen Form irgendwas einreichen. Und da sind sehr viele interessante Beiträge. Ich glaube, man kann es ja noch immer auf der Website nachlesen, auch, kämen. Und was ich da sehr interessant gefunden habe, ist so, wie Menschen oft so diese, oder die Schreibenden oft so, was Menschen für Wuttexte gehalten haben. Also es waren sehr oft so sehr traurige Texte oder sehr aggressive Texte oder ganz viele so Beschimpfungen auch. Wo aber nicht unbedingt Wut in dem Text drinnen war. Also ich habe das sehr interessant gefunden, dass Wut anscheinend ein sehr schwer greifbares oder schwer erschreibbares Gefühl ist. Und eben dann auch noch diese Differenz von so, schreibe ich eine wütende Figur oder versuche ich in der Lesenden, also wenn ich das jetzt liest, dass ich wütend wäre. Genau, und das hat sich bis zum Schluss als sehr spannend erwiesen. Und ich finde, es lohnt sich ja da mal reinzuschauen. Es sind da sehr viele schöne Zeichnungen entstanden, finde ich. Genau.
Hast du daraus auch Erkenntnisse für dich gewonnen, aus dem ganzen Arbeitsprozess sozusagen?
Ja, also ich habe insgesamt so overall für mich die Erkenntnis gewonnen, dass ich, glaube ich, schon wieder mehr in Richtung Lehre gehen will. Ich habe das früher schon mal gemacht und habe mir gedacht, na, ich glaube, ich mag es wieder machen oder mehr machen. Habe es gern gemacht und also ich habe es schön gefunden, dann nochmal so lauter frische Texte zu sägen und irgendwie so ganz frische Ansätze, so unverbrauchte Ansätze irgendwie und zu sägen, was Menschen mit Wut oder Aufgaben verbinden. Und besonders schön habe ich es gefunden, dass Menschen, die dann von mir Feedback gekriegt haben, wie die das eingearbeitet haben und wie Texte sich peu à peu verbessert haben.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ihnen zu Hause, allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.